Hi Uwe, wir gehen in die zweite Runde. Wir
Ja.
haben einen Fahrplan von Systematik über Theorie, über Liebe bis hin zu Sperma und zu der Frage, was denn eigentlich das heiß entscheidend ist und was nicht.
Ja, genau.
Komm, wir gehen rein.
Ja, wir gehen voll rein.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab Hausverbot im Beichtstuhl.
Hallo, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen.
Und alle dazwischen und darüber hinaus.
Genau. Beim zweiten Teil von Das Ding mit Markus Voss.
Das Ding mit Voss. Das
genau.
Ding mit Voss. Willkommen bei Hausverbote Beichtstuhl, unserem Podcast. Und das Ding mit Voss ist unsere Serie, die kleine. Und
ja.
Wir starten jetzt in die zweite Runde. Wie ihr gerade gehört habt, wir haben ein bisschen was vor.
Genau.
Alle, die es nicht wissen, wir beziehen uns dabei auf ein langes Video, was Markus Voss auf seinem YouTube-Kanal gemacht hat im Oktober 2023, glaube ich. Hat das 25. Oktober oder so rum, ist es rausgekommen.
Ja.
Wo er, sage ich mal, in 2 Stunden sagt, warum Worthaus total, total schlimm ist.
Genau.
Ja, ich persönlich höre sehr viel Worthaus und wir haben uns da mal zusammengesetzt und gedacht, ja, eben, das sind so ein paar Zitate ein bisschen aus dem, ist ein Schnipselvideo.
Und was jetzt gleich zum Start kommt, ist, dass er vorwirft, dass bei Worthaus und später bei Thorsten Dietz keine Systematik erwünscht ist. Kann man das so sagen?
Systematik, für die, die jetzt theologisch jetzt nicht so negativ drin sind, Systematik ist das ja strukturierte Nachdenken über den Glauben und konkrete Gründe,
genau,
argumentativ festzuhalten,
ja,
an denen man so ein bisschen apologetisch, ja, ist dann auch so ein anderes Wort, was da so eine ähnliche, im weitesten Sinne ähnliche Richtung geht, so den Glauben rational und gedanklich und mit Argumenten,
ja,
sage ich mal, zu erklären und zu analysieren. Und da hast du einen Clip dabei.
Genau, und den habe ich dabei und ich spiele das mal ab. Was meint Markus Voss zu diesem Thema?
Wie Sie sogar endgültige Festlegungen ablehnen. Deshalb denken Sie, man soll als Christ keine Weltanschauung haben, die systematisch aufgebaut ist und die sich systematisch formulieren lässt. Hör mal rein.
Es ist so wesentlich für den Glauben, dass er nicht in ein System gepresst wird, was mehr verspricht. In irgendeine rational zwingende Apologetik, in irgendein Beweisverfahren, wo du am Ende denkst, gut, dass ich Christ bin, bin ich wenigstens schlau, alle anderen sind doof, sonst wären sie ja, das ist alles so Käse irgendwie.
Antwort darauf, es geht nicht darum, schlau zu sein oder recht zu haben. Es geht darum, dem jüngsten Gericht zu entkommen und anderen zu helfen, dass die ebenfalls entkommen können.
Ja,
also. Da geht's doch gerade gar nicht.
Was ist?
Um das jüngste Gericht.
Ja, also
beim Thorsten.
Überhaupt nicht, zum einen. Und zum anderen, Thorsten Dietz ist ja der Systematiker, den ich überhaupt kenne. Wie kommt er auf die Idee zu sagen, Systematik brauchen wir nicht?
Ich habe letztes Jahr mal mit Thorsten Dietz gesprochen. Und das ist so ein intelligenter Kopf. Ich bin befreundet mit einem Schüler von ihm, Theologieschüler damals. Und der hat mal gesagt, ja, beim Thorsten Dietz ist es so, der ist intellektuell dir so überlegen. Und er weiß, dass er dir intellektuell überlegen ist, aber er hört ja trotzdem zu. Er ist einfach interessiert an dem, wo du gerade stehst. Ich glaube, der Typ ist eigentlich ein Systematiker durch und durch.
Voll. Ja. Ja, jetzt schauen wir mal, in welchem Sinnzusammenhang er das sah.
Ja, würde mich jetzt auch interessieren, weil das ist jetzt ein bisschen untypisch. Er watscht ja mit, also ein bisschen Apologetik halt ein bisschen ab. Also wenn man jetzt das jetzt so für voll nimmt, was wir gerade von Thorsten Dietz gehört haben in dem Video von Markus Voss, dann kann ich Markus Voss schon gut verstehen, dass er sagt, ja, ich bin der Apologet, aber wie, du findest meine Denkform und meine Philosophie ein bisschen doof, gefällt mir nicht, geht ja hier um jüngstes Gericht und so weiter.
Naja, um jüngstes Gericht geht's eigentlich nicht, sondern um die Geschichte der Emmaus-Jünger, so das Ende, wo plötzlich Jesus weg ist. Und darin kann man sehen, hört gleich mal rein, dass Apologetik wichtig ist, aber eben auch nicht alles.
So, und dann der Moment, er bricht das Brot und sie erkennen ihn und weg ist er. Wahnsinn. Also, wenigstens eine Umarmung oder irgendwas, ne, dass ich sage, was haben wir blöd und das, und so. Nichts, er ist einfach weg. So, es ist so ein kleiner Moment und sie erkennen ihn. Er ist präsent und er ist sichtbar und es ist so greifbar und es ist so nah und es ist sofort entzogen und es löst sich auf. Und ich glaube, diese Mischung von Präsenz und Entzogenheit, von Offenbarung und Verhüllung. Von es ist greifbar und unfassbar zugleich. Das ist so wesentlich. Ich will das Wort nicht inflationär verwenden, aber ich flüstere mal wieder Geheimnis. Es ist immer mehr. Es ergreift dich, ohne dass du es packen kannst. Das ist so wesentlich für den Glauben, dass er nicht in ein System gepresst wird, was mehr verspricht. In irgendeine rational zwingende Apologetik, in irgendein Beweisverfahren, wo du am Ende denkst, gut, da ich Christ bin, bin ich wenigstens schlau, alle anderen sind doof, sonst wären sie ja, das ist alles so Käse irgendwie, ne? Weil diese Spur der entzogenen Präsenz dabei im Grunde nicht mehr gehalten wird.
Klingt für mich sehr systematisch.
aber gut, er watscht halt schon auch ein bisschen so dieses, ey, nur Apologetik ein bisschen ab, weil du kannst Gott nicht beweisen.
Ja.
Wenn du Gott beweisen kannst, dann wärst du Gott. Und würden wir es komplett begreifen, wäre genauso klein wie wir.
Ja.
Aus einem Lied, Grüße von Johannes, ja. Tolles Lied.
Ich weiß halt von früher, ich sag mal so aus meiner, sag mal, fundamentalistischen Zeit, da musste Gott irgendwie verfügbar gehalten werden.
Irgendwie kenne ich auch aus meiner Zeit, wo ich, sage ich mal, so ein bisschen charismatischen Vergangenheit habe, so viel mich mit Prophetie auch auseinandergesetzt habe, so dieses, du kannst Gottes Reden hören, weil wir sind ja seine Schafe und wir hören seine Stimme. Deswegen, sobald du mal zuhören würdest, dann hörst du es auch, ein Wort vom Herrn. So, das verspricht, dass Gott verfügbar ist.
Ja.
Ja, aber gleichzeitig ist er auch nicht verfügbar und sein eigener Herr immer noch. Und ich bin nicht sein Gott, auch wenn ich sein Kind bin und er für mich da ist. Es ist so ein Paradoxon, was Thorsten Dietz hier aufgreift. Es ist erst verfügbar und er ist gleichzeitig irgendwie entflogen. So.
Aber auch eine richtige Spannung.
Ja, ist auch scheiße schwer auszuhalten.
Ja, genau.
Weil wir wünschen uns ja, dass unsere Gebete auch was bewirken.
Mhm.
Ja, gleichzeitig haben wir irgendwie nie eine Garantie, dass auf jeden Fall, dass jedes, also es wird nicht jedes Gebet erhört. Dieses Spannungsfeld kommt dann im Thema Heilung. Das Spannungsfeld kommt im Thema, was mache ich mit meinem Leben? Was ist der Sinn meines Lebens? So überall, wo wir uns vielleicht auch Gebetserhörungen wünschen, wäre es ja eigentlich total, total schön zu sagen, ey, es ist total verfügbar und total rational erklärbar. Und wir können genau erklären, auch systematisch, apologetisch, wie Heilung funktioniert, zum Beispiel jetzt mal.
Ja,
oder
ja.
Wie Errettung funktioniert und wie Bekehrung funktioniert. So, ja, wenn wir wissen, wie es funktioniert, dann können wir es ja reproduzieren. So, ja, aber wir können es nicht reproduzieren. Das heißt, wir können es auch nicht komplett verstehen. Und da hatten mal Apologetik ihre Grenze.
Richtig.
Lieber Markus.
Genau. Und es geht auch nicht um Endgericht und dass Leute dafür entfliehen wollen, sondern um dieses Thema.
Ja, da haben wir noch andere. An anderen Stellen kommen wir da, glaube ich.
Ja, da kommt noch ein bisschen was. Jetzt sind wir schon beim Thema Theorien und Systeme. Dann bleiben wir auch gleich mal da. Es macht ja wirklich Sinn, ein klares Konzept zu haben, wenn wir mit anderen über Glauben reden.
Oh. Ja, Apologeten haben so ganz ihr klares Konzept von hier, das sind meine drei Argumente für den Glauben, jetzt bist du bitte bekehrt.
Ja, kann auch ein bisschen dünn sein. Aber prinzipiell weißt du, was ich meine.
Ja, klar.
Und jetzt wird mal wieder Thorsten Dietz vorgeworfen, dass er Gefühle Systemen vorziehen würde. Wenn man Thorsten Dietz kennt, denkt man, ja, seltsam.
Das ist untypisch. Also sehr, ich meine, wir hatten ja gerade eben schon was von Thorsten Dietz.
Ja, genau.
Gerade zum Thema Systematik.
Passt ein wenig.
Passt da, schlägt er ganz gut in die Kerbe. Also es,
ja, dann hören wir am besten da mal kurz rein. Ne?
Abfahrt.
Jo.
Bei Worthaus wird Konservatives abgelehnt, was statisch ist und was sich nicht verändert. Wie willst du dann überhaupt das Christentum zusammenhängend, systematisch darstellen, um es jemand anderem zu erklären? Dann sagen sie vielleicht, das ist gar nicht die Absicht. Es gibt eine Stelle, wo einer der beiden Hauptreferenten Theorie und Gefühl gegeneinander ausspielt. Er kritisiert dabei, dass manche Menschen lieber Theorien wollen, als nur Liebe anzunehmen.
Es scheint offenbar manchen Menschen leichter zu fallen, Theorien zuzustimmen, als Liebe anzunehmen.
Zwei kritische Rückfragen. Erstens, wieso genau sollten wir keine Theorien anstellen? Und ist dieses, dass wir keine Theorien anstellen, sondern Liebe annehmen sollten, ist das nicht selbst eine Theorie? Und zweitens, wieso beides gegeneinander ausspielen? Kann ich nicht gleichzeitig Gottes Liebe zustimmen und gleichzeitig als Evangelist und Apologet versuchen, die anderen, die mich danach fragen, zu erklären?
Moment. Markus Voss behauptet, dass er Theorien und Liebe gegeneinander ausspielen würde. So,
ja, das klingt so, ja.
Ja, das habe ich jetzt in diesem einen kurzen Schnipsel nicht gehört.
Hast du nicht?
Nee.
Hast du nicht zugehört?
Nee, also nach Markus
Voss hast du nicht zugehört.
Nein, aber Thorsten Dietz.
Ah.
Thorsten Dietz sagt irgendwie sowas wie, ja, also es gibt Menschen, die scheinen Theorien vorzuziehen.
Oder Liebe.
Ja. Mehr sagt er ja nicht. Er sagt, ja, genau. Es gibt unterschiedliche Typen.
Ja, genau.
Das ist ja mal, das ist eine Behauptung. Das ist eine Tatsachenbehauptung. Das stimmt auch gar nicht.
Hast du auch wieder recht, ja.
Also, okay. Aber es ist von Markus Voss jetzt erstmal vielleicht seine Interpretation und seine Reaktion darauf. Er hat es vielleicht so verstanden. Hast du ja gerade gesagt, man kann es ja so verstehen. Okay. Was ist denn der Kontext von diesem Einsatz von Thorsten?
Hören wir doch einfach mal rein.
Es scheint offenbar manchen Menschen leichter zu fallen, Theorien zuzustimmen, als Liebe anzunehmen. Ich sage das als sehr großer Theorienliebhaber. Ich verdiene meine Brötchen mit Theorien. Theorien sind präzise, Theorien sind griffig, sie haben geklärte Vokabeln und all dies sind kohärent. Und Theorien können auch eine große Verführung sein. All das, was eine Theorie leistet an Griffigkeit und Durchsichtigkeit und so weiter, bezahlt man manchmal mit Lebensfernen. Bezahlt man damit, dass man der bunten Fülle des Lebens manchmal nicht mehr gerecht wird.
Ja.
Also ich würde jetzt, also für mich klingt es jetzt nicht danach, als ob Thorsten Dietz gegen Theorien ist.
Gar nicht.
Aber er ist Gott sei Dank nicht nur für Theorien.
Und er sieht ihre Grenzen. Mhm. Und er sieht auch die Grenzen der anderen Seite, ja.
Also wenn man jetzt meinen könnte, er spielt jetzt Theorie und Liebe gegeneinander aus, kann man so sagen. Mhm. Ja, aber wir haben halt wieder hier ein Paradoxon. Es muss ja da nicht einer von beiden gewinnen.
Ja.
Sondern die stehen ja beide nebeneinander. Sind beide wahr.
Das ist eben ähnlich wie dieses verfügbar, unverfügbar. Das ist.
Ja, es ist ja. so ein typisches, eigentlich, für mich habe ich das Gefühl, es ist halt hier so ein Schwarz-Weiß-Denken, was halt irgendwie versucht wird zu erklären, so dieses, ich möchte eine einfache Antwort haben, was oft, sage ich mal, versucht wird.
Ja.
Ist ja eigentlich schön, die Welt einfach zu erklären. Ich habe jetzt nichts gegen einfache Antworten, solange sie stimmen.
Solange sie stimmen.
Aber ja. Das Leben ist ja. Einfach nicht einfach.
Ich habe mal einen sehr schönen Satz gehört. Ich komme aus der IT, da hat man mal komplexe Probleme. Und dann hieß es dann, einfache Antworten auf komplexe Probleme sind einfach und meist falsch.
Ja gut, das ist jetzt aus der IT.
Ja,
mag das nicht stimmen. Ich
kann es übertragen.
Ich finde auch, man kann es auch auf die Theologie oder auf den Glauben übertragen, weil ich bin eigentlich gegen Schwarz-Weiß-Denken oder Ja-Nein-Denken oder richtig-falsch-Denken in diesem Punkt.
Ja.
Das gibt's bei, ist halt beides. Ist halt, es braucht die sogenannte Ambiguitätstoleranz.
Ja, genau.
Ja, Widersprüche oder Gegensätzlichkeiten auszuhalten, hinzunehmen. Nur weil man die nicht hat, heißt es nicht, dass man jetzt gleich irgendwie deformierend gegen ein Worthaus reden muss, Markus. Ja. Finde ich es nicht gerechtfertigt in dem Punkt.
Überhaupt.
Muss ich dich ein bisschen schimpfen?
Ja, ein bisschen.
Schlecht geschnitten.
Ja, ziemlich.
Also, wir kommen wieder, also ich denke mir mittlerweile so, ey, also schnipseln, das kann er.
Ja, und zwar so, dass es ihm entspricht.
Klar, also ich meine, wir schnipseln ja vielleicht auch, aber eher versehentlich. Wir versuchen jetzt nicht zu viel zu schnipseln.
Genau.
Ja, wir wollen ja auch nicht jemandem ein schlechtes Licht drücken. Wir wollen, sag ich mal, Fakten an den Tisch legen. Und gut, Leute, was ihr damit macht. Also ich würde jetzt sagen, also das ist jetzt meine Interpretation, dass das eine Schnipselei ist, mit die Ressentiments gegen Worthaus schüren soll.
Ja, so. Genau.
Wenn euch das noch nicht reicht, okay.
Ja.
Okay. Aber wir sind ja noch nicht fertig.
Wir sind noch nicht fertig. Jetzt kommen wir zu einem ganz wilden Thema. Und zwar geht's jetzt um Sperma.
Okay.
Ein Beispiel für diesen Punkt ist, dass du bei Worthaus Folgendes hörst. Sie sagen, sexuell aktiv sein ist in der Bibel angeblich deshalb auf die Ehe beschränkt, weil man für Nachwuchs sorgen muss. Deshalb, und jetzt wird's ein bisschen anschaulich, deswegen soll ein Mann nicht seinen Samen verschwenden.
Der Samen des Mannes ist ungeheuer kostbar. weiter. Und zwar, man wusste in der Antike nicht, wie viel Samen ein Mann hat, wie viel Sperma. Heute wissen wir, das reicht für 300 Kinder.
Sie sagen damit, dass das der Grund von Verbot für Sex vor der Ehe ist, weil man angeblich den männlichen Samen für die Ehe aufheben wollte.
Ja, das habe ich noch nie gehört. Du vielleicht?
Doch, tatsächlich. Mir hat es, ja. Im Studium hat mal jemand mich dieser Argumentation oder diesem Argument belehrt tatsächlich oder mir davon erzählt. Ich habe das aber auch erstmal abgestritten mit ja. So, hab die Augenbrauen hochgezogen, dann war so, weiß ich nicht.
Genau. Ich habe auch die Augenbrauen hochgezogen, weil ich wusste, aus welchem Video dieser Part ist.
Ach so.
Ja?
Nee, aber ich will mal kurz sagen, heute finde ich das Argument gar nicht mehr so abwegig. Tatsächlich, ja, weil man wusste damals eben nicht, wie oft kann der Mann, und wir haben die Not, wir müssen, hier seid fruchtbar, mehret euch unter anderem, ja, wir müssen ja Kinder kriegen. Wir wissen nicht, wie viel Patronen der Mann da hat.
Ja, ja, genau.
Und das deswegen war es, sage ich mal, vielleicht eine Schande, das zu verschwenden.
Siehe Onan.
Also die Geschichte von Onan, daher haben wir das Wort Onanieren. Ja. Das hat jetzt eigentlich nichts mit Masturbation oder so zu tun, sondern, sage ich mal, eigentlich ist technisch gesehen war es ein Coitus Interruptus. Onan hat rausgezogen, ja, um keinen Sohn zu zeugen, obwohl er vom Gesetz her verpflichtet gewesen wäre, einen Sohn zu zeugen. Wenn ich das gerade zeitlich richtig einordne.
Genau. Ja. Hätte er müssen.
Ja, also zumindest war es da Brauch. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Gesetz war, das egal.
Ja, aber jetzt zum Punkt. Ich habe ja gesagt, ich weiß, aus welchem Video das kommt. Und das kommt aus einem Video über Homosexualität. Hat also mit Beziehungsführung modell überhaupt nichts
zu tun. Dieses.
Das wird jetzt nochmal richtig heftig. Also, wir hören jetzt mal rein.
Moment, ich glaube, ich höre ganz viele Ohren
an den angeschlossenen Faxgeräten gerade einfach stöhnen. Aber so, dieses Thema ist so lang ausgenudelt.
Ja, genau. Jetzt erstmal noch eine wichtige Anmerkung vorher. Und zwar in dem jetzt folgenden Clip findet man sehr queerfeindliche Aussagen.
Oh, scheiße.
Nicht, weil der Redner das meint oder weil es die Ansicht ist des Sprechers, sondern weil es damals, so war es eine Erklärung der damaligen Zeit.
Mhm. Also wie man im Orient, im alten, antiken Orient damals über gleichgeschlechtlichen Sexualverkehr gedacht hat.
Exakt.
Okay. Ich erinnere mich, das ist der Vortrag auch über Homosexualität, glaube ich, die schwule Frage.
Ja, genau.
Ein bisschen. Klasse Vortrag. Kann ich jedem wirklich empfehlen, der sich mal anders als der Auslegungstradition entsprechend konservativ sich mal mit dem Thema Homosexualität auseinandersetzen möchte. Und es ist auch gleichzeitig eine Entschuldigung an alle Queerfeindlichkeit, die in vielen Kreisen leider noch salonfähig ist.
Und darum sind auch ein paar polemische Bemerkungen drin über verschiedene Gruppen von Christen. Aber das sind für Menschen, die von denen verletzt wurden, also queere Menschen, teilweise heilsam.
Mhm.
Also sie merken, da ist jemand voll auf ihrer Seite.
Super. Vielen Dank, dass wir das nochmal so sagen können, bevor wir in die Clips reingehen. Das war uns jetzt einfach gerade wichtig, das noch vorweg zu schieben.
Der Hintergrund ist die Geschlechterhierarchie. Ein Mann darf sich niemals in eine Weiberrolle begehen. Gell? Dann verrät er die gesamte Männerherrschaft. Das ist einer der Hintergründe. Der andere Hintergrund ist, der Samen des Mannes ist ungeheuer kostbar. Gell? Und zwar, man wusste in der Antike nicht, wie viel Samen ein Mann hat, wie viel Sperma. Heute wissen wir, das reicht für 300 Kinder, reicht auch für 800, weil immer noch, wird immer wieder neu produziert, im Unterschied ja zu den weiblichen Eizellen, die sind von Anfang an da, aber diese Samenzellen werden immer wieder produziert. Das wusste in der Antike niemand. Und die Kinderzahl in der Antike liegt im Durchschnitt zwischen 8 bis 16 Kinder. Da sind aber einige auch gestorben, sagen wir 20 Geburten, 4 Totgeburten, 16 haben überlebt. Also auf jeden Fall, ein Mann muss ein Patriarch werden. Und ein Patriarch hat 10 Kinder, sonst ist er kein Patriarch. Und Kinder sind absolut notwendig in der Antike als billige Arbeitskräfte, als Lebensversicherung im Alter. Die haben ein ganz anderes, als Zeugen vor Gericht. Kinderlosigkeit und Kinderarmut ist ein schwerer Fluch in der Antike. Also der Mann hat die Aufgabe, 10 bis 15 Kinder, damit das Gelände, der Gutshof, die Sippe, wirklich, wir brauchen auch viele Erntearbeiter und so weiter. Gell? Also, und jetzt reicht da der Samen. Gell? Von einer weiblichen Eizelle wusste man ja gar nichts. Das ganze Leben ist konzentriert im Samen. Gell? Und jetzt, wenn da einer, da ein Mann neben einem Mann liegt, wie bei einer Frau, dann vergeudet er männlichen Samen. Und dann weiß man nicht mehr, ob es noch zum 14. Kind reicht. Vielleicht hat er dann keinen mehr. Die Angst, ich war völlig aktuell. Gell? Der Samen ist kostbar, wird er reichen. Und deswegen auch Onan, da kommt dann die völlige auch Irrsinn, gell? Onanie her. Gell? Und das war dann auch, solange man nicht wusste, wie viel Samen, oh, der hat Samen auf den Boden fallen lassen. Aber schon, den muss man totprügeln. Gell? Das ist ja der Lebensträger, das ist die antike Lebenswelt. Gell? Und deswegen Todesstrafe. Todesstrafe wegen Fahnenflucht aus der männlichen Herrschaft in die Weiberrolle und Vergeudung von männlichem Samen, so ein Leichtsinn, der weiß gar nicht, ob es dann noch für die nächsten Kinder reicht. Das sind die Gründe für die Todesstrafe. Und solange die konservative Christenheit diese Informationen nicht aufnimmt und verarbeitet, wird es alles sehr tragisch bleiben.
Boah, Moment. Worum ging's bei Markus Voss vorher nochmal? Also ich habe jetzt ganz viele Sätze gehört zum Thema Todesstrafe wegen gleichgeschlechtlichem Verkehr in der Antike. Ja. Markus Voss?
Bei Markus Voss ging's darum, warum damals voreheliche Beziehungen nicht okay waren, weil man Angst hat, dass man Samen vergeudet.
Ach so, nee, es hat doch gar nichts, der Vortrag geht doch gar nicht über vorherigen Geschlechtsverkehr.
Gar nicht.
Das geht jetzt gerade einfach es geht um die Todesstrafe, warum Leute damals getötet wurden, weil sie gleichgeschlechtlich verkehrt sind.
Genau. Unter anderem wegen Verschwendung von Samen.
Also, ich weiß nicht, ob der da so gut zugehört hat, der Voss.
Glaube ich auch nicht. Und da ist halt ein Kritikpunkt. Ich weiß nicht, was Voss da gehört hat, aber scheinbar hat er was gesucht. Aha. Ist so mein Gefühl. Ja,
also das ist eine Vermutung.
Ja, ist eine Vermutung.
Es ist eine Theorie jetzt mal. Weil ich meine, wir haben jetzt einen Vortrag über Homosexualität und darüber, dass es damals einfach noch eine fucking Todesstrafe war überhaupt. Also nicht mal homosexuell zu empfinden, sondern einfach nur der Akt, der ja auch viel mit Vergewaltigung und Machtmissbrauch.
Es gab ja nur den Akt
zu tun hatte.
Gab es da in der Form.
Es gab nicht mal ein Wort dafür. Das ist ja auch erst recht relativ jung, frühe Neuzeit oder so. Aber what?
Wie kommt er da drauf?
Ja. Also er hat es wohl ganz konkret gesucht, möglicherweise. Ja. Also mir fällt jetzt keine bessere Überlegung ein gerade.
Also auf jeden Fall eine sehr weirde Begründung.
Ich finde es auch weird.
Ja.
Okay, das war der Teil zum Thema Sperma. Was haben wir denn noch auf der Liste?
Ja, eigentlich noch einen, aber der geht dann tief. Da geht es nämlich um heilsentscheidende Fragen. Was ist eigentlich heilsentscheidend?
Oh, heilsentscheidend ist doch dieses, wenn du das glaubst, dann kommst du in den Himmel. Wenn du das nicht glaubst, dann kommst du nicht in den Himmel.
Das ist Ideologie. Und was ist wirklich heilsentscheidend?
Ja, aber dieses Wort heilsentscheidend wird doch oft, also ich habe das Gefühl, das wird recht oft ideologisch verwendet.
Ja,
so, also in der Christenheit, so dieses, hey, bekenne dich zu dem, dem und dem, dann kannst du Heilsgewissheit haben und dann hast du das ewige Leben. So.
Ja.
Glaubensbekenntnisse so ein bisschen auch, also apostolische Glaubensbekenntnisse gibt's ja auch irgendwie so. Und das sind so Sachen, die man nicht anzweifeln darf unter Christen, weil sonst bist du ja kein Christ.
Ja,
bist ja genau. Draußen.
Dann schauen wir jetzt mal, was wir gleich hören. Und zwar Besonderheit, es gibt zwei Clips von Markus Voss, weil er halt das gleiche Thema zweimal angetriggert hat und danach das Gesamtvideo, also bei uns nur ein Podcast, von Sigi Zimmer, dass man sieht, in welchem Zusammenhang sind denn diese beiden Dinge geplättet?
Ja, okay, das heißt, wir hören jetzt erstmal Markus Voss zweimal und dann, was hat denn Sigi eigentlich gesagt?
Exakt.
Okay.
Hier redet der Worthaus-Referent darüber, was alle Christen über die Bibel glauben. Ja, er sagt dort, dass man alles Wichtige über Gott und Jesus Christus ausschließlich aus der Bibel beziehen kann.
Alle Christen der Erde sind des Glaubens und der Überzeugung, dass wir alles Wichtige über Gott und Jesus Christus nur aus der Bibel wissen.
Also alles Wichtige würde in der Bibel drinstehen. Aber was ist denn dann mit Menschen, die die Bibel nicht haben? Was ist denn zum Beispiel mit Analphabeten, die nicht lesen, die nicht hören können, die keinen Kontakt zum Wortlaut der Bibel haben? Was ist mit Menschen, die sich in nordkoreanischen Konzentrationslagern bekehren? Was ist mit Menschen aus der muslimischen Welt, die keinen Zugang zur Bibel haben, die Jesus zum Beispiel kennen aus dem Koran und sich aufgrund dessen bekehren, was über Jesus im Koran drin steht, oder denen Jesus in Träumen begegnet? Was ist mit den Aposteln selbst? Es gab zehntausende Christen, bevor die erste Zeile des Neuen Testaments je geschrieben wurde.
Ja, Moment mal. Also mein Gottesbild, mein Bild von Jesus kommt aus der Bibel.
Ja, meins auch. Aber gut, die Apostel damals, die haben ja Jesus gekannt.
Die haben Jesus gekannt, ja. Und die hatten das Alte Testament.
Und tatsächlich, man hört auch immer wieder mal Geschichten von Leuten, die sich auch ohne die Bibel bekehren.
Richtig.
Ja.
Die kommen dann aber früher oder später, ich sag mal, mit lebendigen Bibeln in Kontakt, sprich mit Christen.
Und vielleicht, ja.
Kann man das Gottesbild allein durch diese Begegnung feintunen, sagt. Wo Leute sich durch einen Traum bekehren oder so. Ich glaube, die haben schon so viel erlebt, dass da schon ganz viel in die Richtung
geht. Naja, es ist möglich. Also theoretisch, warum nicht? Ich traue es Gott zu, dass auch wenn jemand niemals die Bibel in der Hand genommen hat oder nie was von der Bibel gehört hat, dass er einfach trotzdem von Gott berührt werden kann. Und
total.
Und
nur nach wie vor, unsere Bibel, also unser Verständnis von Gott und von Jesus, das haben wir aus der Bibel. Woher denn?
Ja, klar.
Ganz klar. Ja. Also wundert mich ein wenig die Aussage. Hören wir mal in die zweite rein.
Dann behauptet der Worthaus-Referent, dass das angeblich heilsentscheidend wäre, zu glauben, dass wir alles Wichtige über Gott und Jesus nur aus der Bibel bekommen können.
Also ich will noch mal ganz kurz sagen, in den entscheidenden Dingen, in den heilsentscheidenden Dingen sind sich alle Christen auf der Erde im Blick auf die Bibel einig. Ich will diese heilsentscheidenden Punkte nennen.
Das wird mit Sicherheit nicht heilsentscheidend sein.
Ist das das komplette Zitat, was Markus Voss von Sigi Zimmer in sein Video reingeschnitten hat?
Ja.
Also das stützt aber seine These nicht.
Gar nicht. Vor allen Dingen, jetzt kämen ja erst die Punkte, die heilsentscheidend sind, wo Markus Voss direkt sagt, die können gar nicht heilsentscheidend sein.
Markus Voss hat doch vorher gesagt, Sigi würde behaupten, man kann ja nur über die Bibel von Jesus was erfahren. Und er sagt, ja, nee, es ist ja auch mit Träumen und so weiter. Und was ist mit den Muslimen, die nur über den Koran zu Jesus gefunden haben oder so? Das bestreitet Sigi in diesem Clip gar nicht.
Ja, genau.
Es ist eine Tatsachenbehauptung.
Genau.
Aber jetzt würde mich trotzdem echt interessieren, was Sigi Zimmer danach noch alles gesagt hat. Verstehst du richtig? Wir haben jetzt gleich ein paar Clips, wo Sigi Zimmer Sachen sagt, die Sigi Zimmers Meinung nach heilsentscheidend sind.
Richtig.
Und die Markus Voss Einschätzung nach nicht heilsentscheidend sind. Das hat er ganz klar gesagt.
Sie
werden ganz eindeutig nicht heilsentscheidend sein.
Ja, dann schauen wir uns die mal an. Also hören wir uns mal an.
Also ich will noch mal ganz kurz sagen, in den entscheidenden Dingen, in den heilsentscheidenden Dingen sind sich alle Christen auf der Erde im Blick auf die Bibel einig. Ich will diese heilsentscheidenden Punkte nennen. Das heißt also, die Einigkeit der Christen ist tiefer als die Unterschiede. Das ist entscheidend. Alle Christen der Erde sind des Glaubens und der Überzeugung, dass wir alles Wichtige über Gott und Jesus Christus nur aus der Bibel wissen. Wir können unser Gottesbild und unser Jesusbild nur aus der Bibel gewinnen.
Ah, soweit hat Markus noch gehört.
Ja, genau, genau.
Also er hängt sich halt sehr an diesem Nur auf.
Ja, ja. Obwohl, ich würde da mehr zustimmen, haben wir ja schon gesagt, ne?
Also ich meine, es gibt so diese Wunderausnahmen von einfach Leuten, die Jesus im Traum getroffen haben. Mhm. Und würdest du sagen, auch Gott spricht nicht nur durch die Bibel?
Ja.
So. Ja, ja, aber an sich, ey, klar, wir haben die Bibel, das ist die Grundlage. Das ist genau. so, also schon Matchmaker. Also.
Ja. Ja, lass uns mal in den nächsten reinhören.
Zweitens, alle Christen sind der Überzeugung, dass Gott durch die Bibel redet zu unserem Herz und zu unserem Gewissen. Und dass er durch dieses Reden uns den Glauben schenkt und erhält, uns den Heiligen Geist gibt und alles lehrt, was für unser Heil notwendig ist. Also alles lehrt, was für eine gute Gemeinschaft mit Gott notwendig ist. Das glauben alle Christen.
Das scheint Markus Voss nicht heilsentscheidend zu finden.
Naja, wenn er vorhin sagt, dass die Sachen nicht heilsentscheidend sind. Also gut, Christen sind vielleicht unterschiedlicher Meinung, wie Gott durch die Bibel spricht und was es jetzt für der Gemeinschaft auf sich hat und so weiter. Aber ich glaube, so viel, also ich fast auch alle Menschen würden sagen, oder ganz die allermeisten Menschen, auf jeden Fall Christen, würden sagen, in der Bibel stehen krass wichtige Dinge zum Thema Gemeinschaft und zum Thema Umgang miteinander, mit Mitmenschen.
Ja.
So, also ich glaube, das wird keiner abstreiten.
Überhaupt keiner.
Genau, ja, ist wohl laut Markus Voss jetzt nicht heilsentscheidend.
Ja,
genau. Dass in der Bibel wichtige Themen, Sachen zum Thema Zusammenleben stehen.
Deswegen ist die Bibel drittens in geistlichen Dingen, das sind die Dinge, die die Beziehung zwischen Gott und Mensch betreffen, die nennen wir geistlich. Also in geistlichen Dingen, in Bezug auf das Verhältnis zwischen Gott und Mensch, ist die Bibel die höchste Autorität auf Erden. Sie hat eine höhere Autorität als alle anderen irdischen Autoritäten und Institutionen.
Amen dazu.
Mhm. Ja, also würde ich an sich ja auch die primitivsten Formen des Evangeliums, sage ich mal, oder die nicht primitivsten, die einseitigsten, die einseitigsten Lehren des Evangeliums, wie zum Beispiel so dieses Jesus starb für mich, er liebt mich, aber ich habe gesündigt. Nee, andersrum. Jesus liebt mich, er starb, ich habe gesündigt, er starb für mich und ich muss mich für ihn entscheiden. Ja, sogar diese primitiv einseitige Auslegung des Evangeliums, ja, die stützt man auf die Bibel mit dem Ding, Gott will die Beziehung zwischen Mensch und ihm wiederherstellen.
Ja.
So, das ist ja so der Kern der Bibel auch in dieser Form des Evangeliums. So, die man vertreten kann, die man schön finden kann. Ich finde sie sehr einseitig. Da wundere ich mich, dass Markus Voss das nicht heilsentscheidend findet.
Ja, ich mich auch. Ja, wir hören einfach mal weiter.
Next,
ja.
Viertens, alle Christen sind der Überzeugung, dass das biblische Wort ein wirksames Wort ist, ein schöpferisches, schaffendes Wort, das uns tief verändern kann und dass es auf die Wirkungen dieses Wortes ankommt. Im Blick auf die Wirkungen des biblischen Wortes sitzen wir alle Christen im gleichen Boot, denn wir sind Empfangende. Und wir werden auch nie mehr sein als Empfangende. Ich könnte auch sagen, wir sind Bettler. Und das verbindet uns ganz tief.
Ja, aber Markus Voss ist ja kein Bettler.
Ja, gar nicht.
Markus Voss ist kein Empfangender. Der hat ja schon empfangen.
Der hat alles.
Der weiß
ja schon alles.
Der weiß alles,
was man wirklich
macht. Deswegen, dann ist es, also in dem Sinne ist es für Markus Voss halt nicht heilsentscheidend.
Ja, kann
der weiß es ja schon.
Der weiß ja schon alles. Er hat ja schon alles drauf. Also.
Sorry, das ist gerade jetzt sehr spitz.
Ja, ein bisschen. Also so ganz spitz war es nicht, aber die Richtung stimmt. Nur für mich bedeutet es, hey, ich kann demütig sein und bleiben. Ich habe nicht die ganze Weisheit gefressen, im Gegensatz zu Markus Voss. Der weiß ja alles, wie es geht, ja.
Zumindest stellt er sich so dar, weil er sagt,
ja,
es ist ein bisschen ad absurdum geführt, aber Demut ist ja meine größte Stärke.
Ja, genau.
Ich habe dein Buch geschrieben.
Ja.
Die 10 demütigsten Männer der Welt und wie sie bei mir gelernt haben.
Ja, das hätte von mir kommen müssen. Na gut.
Nächster.
Fünftens, die Wirkungen der Bibel geschehen wo, wann und an wem Gott will. Das heißt, Gott selber behält sich die Wirkungsweise der Bibel vor.
Ja, das gefällt halt auch vielen nicht. Weil die hätten halt gerne Gott in so im,
ja.
im so, so ja. in der Hosentasche. Gott,
verfügbar hatten wir
ja, uns. Das hatten wir ja vorhin schon.
Ja, genau.
So dieses und einfach so Gott aus der Hosentasche ziehen und dann hat der andere auch den Heiligen Geist und schnell, ja.
Wir wissen genau, wie wir beten. Mhm. Und dann passiert auch was. Andere Leute würden sagen, das ist Magie, aber wir lassen das Thema mal auf.
Ja, also ich habe ja auch mal überlegt, ob die, also unbeliebte Meinung, aber Tageslosung ist doch auch nur das Horoskop für Christen.
Okay.
Kann man, reden wir mal anders nochmal
drüber. Genau. Next.
Aber Markus Voss sagt ja hier, dass es nicht heilsentscheidend sei, also dass Gott souverän wirkt eigentlich. Mhm. Also Sigi Zimmer sagt, Gott ist souverän und er wirkt so, wie er wirkt.
Ja,
ja, okay, ist wohl nicht heilsentscheidend.
Ja, genau.
Sechstens, unser Vertrauen richtet sich auf Gott, der bereit ist, durch die Bibel zu wirken und der unerschöpfliche Möglichkeiten hat, durch die Bibel zu wirken. Alle Christen glauben, dass Gott in seinem Wirken durch die Bibel keine Fehler macht.
Ja.
Mhm.
Er macht sicherlich keine Fehler.
Gott nicht.
Gott nicht, nee. Wir vielleicht.
Markus Voss vielleicht auch.
Ja.
Okay, also, ja, also das ist tatsächlich ein spannender Punkt, wo man auch gerne mal zweifeln kann, so dieses, hey, macht Gott Fehler? Das würde ich jetzt nicht zu schnell, sag ich mal, beiseite schieben.
Ja.
Da kann man vielleicht irgendwie echt mal drüber reden oder mal auch mal Zweifel zulassen. Aber ich glaube, an sich, Christen sind sie ja schon einig, hey, Gott ist souverän, Gott macht es richtig, Gott macht keine Fehler. So, aber ich gestehe auch den Christen zwischendrin mal Zweifel zu.
Ja, voll. Ja,
also,
voll.
Genau, aber im Grundsätzlichen ist das Christentum sich darin halt schon einig, ja.
Genau.
Eigentlich so. Schon.
Next.
Ist so, aber ja nicht, ist ja nicht heilsentscheidend.
Nö.
Also, oder haben wir ja Glück gehabt.
Ja, schauen wir mal. Jo.
Siebtens, wir lesen die Bibel am besten von Jesus Christus her. Jesus Christus ist unser Maßstab, unser Erlöser, unsere Orientierung. Von ihm her lesen wir die Bibel, was immer das dann im Einzelnen heißen mag.
In ihm hat sich Gott gezeigt, wie er ist.
Ja, Johannesprolog. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und lebte unter ihnen, also Jesus.
Ja.
Also Jesus ist das Mensch gewordene Wort Gottes in Vollendung. So. Ja, ich glaube, das ist jetzt, sage ich mal, glaube ich, der Punkt, wo ich am ersten jetzt sagen würde, das ist ein sehr, sehr zentraler Bekenntnissatz. So dieses, wenn du den glaubst, dann bist du Christ. Also würde ich fast sogar sagen. Also gut, es ist immer so ein Leute wie Markus Voss haben halt gerne ein, das ist ein Christ und das ist kein Christ. Das ist gut und heilig und fromm und das ist die Welt.
Ja, genau.
Es ist ein Feindbild, was halt aufgebaut wird, was geschürt wird.
Genau.
Ja, und ein, ich bin besser als die anderen denken. Deswegen tue ich mir sehr schwer damit, überhaupt zu sagen, der ist Christ und der ist nicht Christ. Aber wenn man sagt, ja, okay, Christenheit kann sich darauf einigen, Jesus, Mensch gewordenes Wort Gottes. Ja.
Ja.
Jesus, finale Offenbarung Gottes. Gut. So vom Gottesbild her. Das ist so, bang, da haben wir es. Von daher lesen wir alles andere, was in der Bibel steht.
Richtig.
Gesund. Klingt gut.
Klingt sehr gut.
Und achtens, Gott kann jederzeit, wo, wann und an wem er will, eine Wirkungseinheit mit der Bibel herstellen. Dieses Wort Wirkungseinheit meint, Gott verwendet die Bibel für seine Ziele. Die Bibel ist sein bevorzugtes Werkzeug. Und so kann Gott jederzeit eine Wirkungseinheit mit der Bibel herstellen, dass die Bibel das bewirkt, was Gott will.
Ist das nicht der größte Wunsch von Apologeten?
Ja.
Dass sie, wenn sie Leute mit der Bibel in Kontakt bringen, dass die dann von Gott berührt werden.
Ja, das kann man aber auch wieder nicht machen.
Wie kann man nicht machen? Also Gott entscheidet,
wann
er eine Wirkungseinheit, also Sigi jetzt besser gesagt, als ich sagen kann. Mhm. Also Gott entscheidet, wann er das macht. So, wenn wir Menschen entscheiden, dann wäre das ja auch wieder Magie, dann wäre es wie so Mana.
Und mir wieder gleich die Frage kommt, wann Gott macht das. Und wenn mir Leute erzählen, sie haben nie Gott gespürt, Gott hat sie nie berührt, dann wäre das ja auch...
Ich stecke nicht drin.
Ich stecke überhaupt nicht drin, ja. Also auch da haben wir wieder dieses Ungreifbare.
Dieses, und gibt vielleicht Leute, die würden gerne drin stecken. Einer ist noch da, oder?
Wir schauen mal.
Und abschließend habe ich gesagt, alle Christen auf der Erde glauben, alles, was Gott durch die Bibel erreichen will, das erreicht er auch. Eine höhere Aussage über die Bibel gibt es gar nicht. Das ist die höchstmögliche Aussage. Alles, was Gott durch die Bibel erreichen will, das erreicht er auch.
Das ist so entspannt.
Ich finde es einen ziemlich starken Satz.
Es ist ein super starker Satz. Aber der Endeffekt, ich merke, es entspannt mich.
Warum?
Gott erreicht alles durch die Bibel, was er will. Ob ich da spüre oder nicht.
Also auch, was in deinem Leben zum Ziel kommen soll und was nicht. Erfülle ich meine Bestimmung. So,
ja.
Also mich beschäftigt dieser Gedanke schon irgendwie öfter mal. So dieses, hey, ich habe doch auch eine Berufung für mein Leben, der ich auch irgendwie nachgehen möchte. So. Und in dem Sinne würde ich sagen, boah, das entspannt mich schon, weil Gott ist immer noch souverän, auch über der Wirkung, die er in meinem Leben zum Ziel bringen möchte und auswirken möchte.
Dann kommen Leute noch so reinzwischen, sag ich mal. Im Endeffekt.
Vielleicht kann ich natürlich auch mal querstellen.
Ja, meinst du selbst auch? Ja, genau, sag ich ja. Ich kann auch sagen, nee, habe ich gerade keinen Bock zu.
Ja, aber trotzdem. Ich bin ja eher so gestrickt, ich möchte ja. Ich möchte ja, und dann habe ich vielleicht Angst, was ist, wenn ich es nicht schaffe?
Ah, so rum, ja.
So, und da dann so dieses zu haben, so, hey, mach dir keine Sorgen, wenn du es nicht schaffst. Gott schafft es.
Ja, genau. Und das ist halt für mich voll die entspannte Aussage.
Und das ist eine Aussage, die fußt auf einem großen Gottesvertrauen.
Ja, genau.
So, ob das jetzt heilsentscheidend ist oder nicht, würde ich tatsächlich an der Stelle vielleicht sogar überlegen, sei mal dahingestellt.
Das Gottesvertrauen ist schon irgendwie auch heilsentscheidend.
Ja, ja. Also vielleicht auch je nachdem, in was für eine Form von heißentscheidend Verständnis. Was meint denn eigentlich jetzt heil? Ich habe das Gefühl, dass bei vielen Apologeten ist so dieses heißentscheidende, so dieses, ist dein Ticket im Himmel auch wirklich sicher? So, aber heil ist ja nicht nur, komme ich nach dem irdischen Leben in den Himmel, sondern heil ist ja auch, bekomme ich hier schon Heilung?
Ja.
Ist mein Leben, was ich jetzt schon lebe, erlöst? So lebe ich ein erlöstes Leben. So, Jesus ist ja nicht gekommen, um Heil zu geben, so, sondern um Erlösung zu geben. Und das ist, Erlösung ist Heil im ganzheitlichen Sinne. So.
Ja.
Also du komplett erlöst. Und das bedeutet Schuld weggenommen. Das bedeutet aber nicht nur Schuld weggenommen, sondern auch Scham weggenommen und Schmerz weggenommen und Angst weggenommen. Das sind wichtige Gesichter des Evangeliums.
Ja.
Und die sind vielleicht, also in verschiedenen Kulturen sind die unterschiedlich anschlussfähig. Aber hierzulande sind ganz viele Apologeten, die, sage ich mal, in Richtung, wir müssen die Leute erstmal davon überzeugen, dass sie Schuld auf sich geladen haben, weil sonst glauben sie ja gar nicht, dass sie einen Retter brauchen. Und Jesus ist doch ein Retter und sie haben doch alle Schuld. Das heißt, wir versuchen den Leuten Schuld einzureden. Ja, obwohl Schuld nicht das einzige Ding ist, was erlöst werden muss. Was ist, wenn die Schuld bei einem kleiner ist, bei dem anderen ist sie größer? Mein Gott, ja. Wenn wir eine Schamkultur haben, und darin entwickeln wir uns, gerade hier in Deutschland, dann ist eigentlich dieses, hey, du bist bei Gott angenommen, ist eine unglaublich, und ich sage es ganz bewusst, eine unglaublich erlösende Botschaft.
Genau. Und dann kommt alles andere an Punkt 2.
Ja, meinetwegen. Ja. Es ist Teil der Erlösung. Und erlöst sein ist ja das, wofür Jesus dann auch irgendwie gekommen ist. Und geht nicht nur um von der Schuld erlöst sein, sondern auch von den Wunden, die dir vielleicht widerfahren sind. Ja. Der Schuld, die Leute an dir schuldig geworden sind, vielleicht auch. Genau, von dem her geht es nicht immer nur um Täter, sondern Jesus will ja auch die Opfer erlösen. So.
Genau. Und
du kannst auch ohne Täter sein, kannst du ein Opfer werden. So. Ja. Okay, das ist es. Ich bin ein bisschen abgeschweift gerade. Wir waren jetzt vorher eigentlich bei dem Thema heißentscheiden. Was ist denn eigentlich jetzt heil? So, bei Apologeten oft so dieses, ja, okay, das nach dem Tod.
Ja.
Wie ist das? Hast du ein Ticket im Himmel? Ich habe das Gefühl, bei Sigi Zimmer ist ganz viel auch so, hey, was passiert eigentlich in diesem Leben? Ja, haben wir da schon Erlösung? Und dafür ist so eine Aussage wie, Gott bringt durch die Bibel alles zum Ziel, was er will, eine unglaublich lebensbejahende und kraftgebende Aussage. Und vielleicht sogar erlösende Aussage. Also diese Aussage ist auf jeden Fall für das diesseitige Leben heiß entscheidend.
Ja.
Verstehst du, worauf ich hinaus
will? Ja, genau. Weil es geht ja nicht nur, dass wir jetzt die Zeit bis zur Ewigkeit vor uns hinleiden, weil wir werden ja immer verfolgt.
So nach dem Motto, ja, wir sind ja, wir haben ja so viel Verfolgung und müssen uns ja von der ganzen Welt ab hier und dürfen nur noch Worship-Musik hören. Und
wenn dich jemand
auf der Fuck sagen, fuck,
bist du ja falsch, dann bist du ja nicht wirklich Christ. Also so diese ganzen
Geschichten. Da kommst du in ganz viele Widersprüchlichkeiten, weil du sollst ja mit Leuten aus der Welt Kontakt haben, damit die Jesus finden, aber gleichzeitig sollst du dir auch von der Welt aufpassen und fernhalten. Ja, wie sollst du da ehrliche Beziehungen führen?
Ja.
So ganz ehrlich. Also für mich ist es ein ganz großer Widerspruch. Können wir auch mal anders nochmal drüber reden. Genau. Aber das waren jetzt mal, glaube ich, die 8 oder 9 Aussagen von Sigi Zimmer. Wo Sigi Zimmer sagt, hey, das ist heilsentscheidend. Wo Markus Voss sagt, nö. Ja. Ist nicht heilsentscheidend.
Ja, liebe Hörende. Ich hoffe, wir konnten euch die Dinge, die wir gemacht haben, gut rüberbringen. Wir konnten vielleicht ein paar Dinge korrigieren. Ein paar Dinge erweitern, ein paar Aussagen auf den Punkt bringen und das hoffentlich noch einigermaßen unterhaltsam.
Prüft gerne das, was wir gemacht haben, auf Korrektheit. Also wir haben, wie gesagt, wir sind keine Journalisten, wir haben keinen Anspruch auf komplette Korrektheit, aber wir geben einfach wirklich unser Bestes. Uns ist einfach wirklich ein Anliegen zu schauen, okay, hey, was wird hier eigentlich gesagt, in welchem Kontext wird es hier gesagt und ist das überhaupt die Meinung oder widerlegt er sich gleich selber? Also es ist manchmal ist ja eine Falschdarstellung, beginnt ja oft dann, ja, wenn man das Entscheidende weglässt, wie Markus Voss ja gesagt hat.
Ja.
Genau, ist nach wie vor ein super Satz. Ist ein super Satz.
Eine falsche Darstellung beginnt dort, wo ich entscheidende Dinge weglasse.
Ja, aber wir hoffen auch, dass die Schwere, die dieses Video bei uns hinterlassen hat, dass es damals rausgekommen ist, bei euch es einfach ein bisschen Schwung reingebracht hat, das ganze Ding ein bisschen mit Humor zu nehmen, vielleicht auch die Fehler mal in einem größeren Kontext zu betrachten. Also meiner Meinung nach sind es immer noch Fehler, tatsächlich, die gemacht wurden beim Recherchieren, beim Zitieren. Das ist meiner Ansicht nach keine wissenschaftliche oder journalistisch saubere Arbeit, die Markus Voss gerade gemacht hat. Da müssen wir ihn echt rügen.
Genau. So.
Wenn ihr das anders seht, schreibt uns das gerne.
Auch wenn ihr es genauso seht.
Auch wenn ihr es genauso seht. Ja, wir nehmen Lob an, wir nehmen Feedback allgemein gerne an.
Genau.
Ja, nehmen wir erstmal an und dann gucken wir, was wir damit machen. Aber wir sind natürlich für Diskurs und für einen fairen Diskurs, weswegen es uns einfach ein Anliegen ist, Sachen auch mal gerade zu stellen. Wir sind gerade zu rücken.
Dann kann ich nur sagen, ich wünsche euch eine gute Nacht oder einen guten Morgen oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das gehört habt.
Mhm. Diese Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden.
Ja.
Wir sind aber tatsächlich noch nicht fertig mit den Punkten.
Nein.
Es kommen noch mehr.
Genau. Wir werden schauen, wann wir die noch nachschieben.
Irgendwann wird das Ding mit Voss weitergehen.
Ja.
Genau. Bis zur nächsten Folge. Macht's es gut.
Bis bald.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl.